Augsburg, meine Stadt. Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Interview-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Dieter König und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die was zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast, den treffe ich im Martini-Park in seinem Büro. Und wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, ist das Staatstheater in Augsburg jetzt schon seit einer ganzen Weile ansässig im Martini-Park. Und mein heutiger Gast ist der Generalmusikdirektor der Augsburger Philharmoniker, Domonkos Heyer. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Das war super.
Bin ich schon froh. Ja. Freue mich, dass es klappt.
Das freut mich auch.
Wir treffen uns an einem Vormittag an Ihrem Arbeitsplatz hier im Martini-Park. Zum Einstieg würde ich gerne mit Ihnen so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, weil ich glaube, die meisten wissen so ungefähr, abends steht ein Dirigent auf der Bühne und leitet das Orchester, aber was der den ganzen Tag tut und was auch der Unterschied zwischen dem Dirigenten und dem Generalmusikdirektor ist, ich glaube, da müssen wir einigen Menschen noch ein bisschen helfen. Vielleicht können Sie mal erzählen, was macht Ihre Arbeit aus und wie sieht so ein ganz gewöhnlicher Tag in Ihrem Leben aus?
Das ist total unterschiedlich, ehrlich gesagt, weil wenn Sie schon gefragt haben, was Unterschied ist zwischen GMD und Dirigenten, die Dirigenten müssen wirklich nur dirigieren. Das ist einfach Probe machen und Konzert oder Vorstellung dirigieren. Beim GMD ist das natürlich ein bisschen anders, weil es ist auch ein bisschen Verwaltung, auch ein bisschen, die Probleme des Orchesters zum Beispiel. Oder wir müssen auch Programm planen, wir müssen wahnsinnig viel planen, auch für die nächste Spielzeit, auch für diese Spielzeit, die noch nicht ganz fertig sind. Und dann mit meiner Konzertdramaturgin Frau Dr. Feist machen wir wirklich so ganz lange Runden sozusagen, wo wir das Programm gestalten. Und es sind auch was ein bisschen so für mich so interessant ist oder schwer manchmal. Wir haben relativ viele Sitzungen, wo man die Sachen des Hauses bespricht. Es gibt Leitungsrunde, Theaterrunde, Konzertjourfix. Es sind mehrere Sitzungen, wo man auch anwesend sein muss.
Also da unterscheidet sich dann gar nicht so von dem Bürojob. Es ist viele Sitzungen, viel Planung.
Ja, aber Planung ist da eigentlich etwas Schönes. Das würde ich nicht als Bürojob nennen, weil die Planung zum Beispiel, was mit Christine machen, das ist immer, das macht wirklich Spaß, weil dann hören wir auch Musik an und wir werden einfach die Stücke auswählen, was wir zum Beispiel in nächster Spielzeit spielen werden.
Und dann kommt natürlich die Probenarbeit dazu. Können Sie sagen, wie viel Zeit Sie so mit dem Orchester verbringen in Prozent und wie viel dann mit allem hinter den Kulissen?
Das ist auch unterschiedlich, weil zum Beispiel, wenn wir ich sage ein Beispiel jetzt. Wenn wir Symphoniekonzert haben, dann haben wir 5, 6 sogenannte OAs. Mhm. Das ist Orchester-Alleinprobe. Und dann haben wir eine Hauptprobe. Und dann haben wir vor Ort, meistens im Kongresshalle, haben wir eine Generalprobe. Und dann kommen die zwei Konzerte. Die sind die normale große Symphoniekonzerte. Aber wenn wir zum Beispiel Opernpremiere haben, dann sieht das wieder total anders aus, weil dann hat man viele szenische Proben mit den Sängern und mit dem Regisseur oder der Regisseurin und das dauert 6 Wochen lang. Ich bin nicht immer da, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich auch Assistenten dafür. Und dann in den letzten 2 Wochen sind die Orchesterproben, wieder die OAs, die Orchester-Alleinproben. Dann kommen Sitzproben dazu, wo Orchester und Sänger und Chor dabei ist. Und dann kommen die Bühnenproben, wo das schon auf der Bühne, im Orchestergraben, Sänger auf der Bühne sind. Und dann kommt noch Hauptprobe, Generalprobe und dann kommt die Premiere. Das ist eigentlich, es ist immer so, dass es eine Vorstellung oder eine Operpremiere dauert immer ein bisschen länger sozusagen als ein Konzert. Aber prozentual könnte ich das ehrlich gesagt nicht sagen.
Macht nichts. Ich glaube, wir haben trotzdem ein bisschen den Einblick bekommen. Was macht Ihnen denn am meisten Spaß?
Als erstes dirigieren. Das, ich glaube, das sowieso. Das ist schwer zu sagen, weil es kommt ein bisschen drauf an. Es kommt auch aufs Programm an. Aber ich halte mich, in erster Linie halte ich mich als Operndirigent. Und ich mag das vor allem wirklich, im Graben zu stehen und die Sänger anzuschauen, leiten oder nicht leiten, sondern eher führen. Mhm. Und den Chor führen und das zusammenbringen mit dem Orchester, das macht mir am meisten Spaß.
Schön. Wir haben schon Sie haben es ganz kurz angerissen, auch die aktuelle Saison, da ist vielleicht noch gar nicht alles fertig geplant. Die Saison läuft aber schon ein Stück. Wir haben jetzt November, geht immer im September los. Was sind denn so aus Ihrer Sicht in dieser Saison oder in dieser Spielzeit die Highlights? Auf was freuen Sie sich am meisten oder was war vielleicht auch schon dabei, was Ihnen ganz wichtig war?
Genau, das wollte ich sagen, weil wir haben schon eine Onegin-Premiere gemacht, die uns, ich glaube, ich kann schon sagen, dass uns riesen Spaß gemacht hat. Es ist ein unglaublich schönes Stück und ich glaube, das ist auch schön gegangen oder ist sehr gut gelungen, sage ich so. Und dann hatten wir schon zum Beispiel, was für mich so ein Herzensstück war, in der Sinfoniekonzertreihe haben wir ein rein ungarisches Programm gemacht. Jetzt, das war das letzte Sinfoniekonzert, wo wir von Kodály, Dohnányi und Martók Stücke gespielt haben. Das war auch für mich besonders wichtig oder so eine Herzensangelegenheit, sage ich so. Und dann kommen, in der Spielzeit kommen noch wirklich viele schöne Sachen. Zum Beispiel, jetzt werden wir als Opernpremiere, und mit mir jetzt, das dann, ist das okay, wenn ich jetzt mich bevorzuge, oder?
Ja, natürlich.
Okay.
Ich hatte nach Ihnen gefragt.
Also meine nächste Premiere ist jetzt Rake's Progress von Igor Stravinsky, was ich schon wirklich seit lange immer gesagt habe, dass wir unbedingt spielen müssen, weil das Stück ist wunderbar, ist ein witziges Stück, ein gutes Stück, und das ist wirklich für Martini Park komponiert, sagen wir so, weil das ist interessanterweise, wenn man an Stravinsky denkt, dann denkt man Feuervogel, Petruschka, also so große Stücke, sagen wir so. Und dann kam so eine Zeit, wo er so ein bisschen so postklassisch geworden ist und hat er wirklich in seinem Stil hat klassische Musik komponiert. Das ist zum Beispiel Pulcinella Suite ist auch so. Und dieser Rake's Progress auch. Und dieser Rake's Progress hat ein Orchester, oder im Stück ist ein Orchester, was wirklich ein Mozart-Orchester Größe hat. Es sind Rezitativen auch mit Cembalo, wirklich wie in Mozart-Opern. Mhm. Und ich glaube, das ist absolut für Martini Park geeignet, sagen wir so.
Jetzt müssten wir, glaube ich, den Nicht-Musikern noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ein Mozart-Orchester ist kleiner als ein großes Sinfonieorchester.
Okay, dann.
Und vielleicht erklären Sie noch, warum das im Martini Park so gut geht.
Na also, es ist so, dann fange ich vom Martini Park an. In Martini Park ist das für uns als Orchester relativ schwer, dass wir nicht im richtigen Orchestergraben sitzen. Man muss sich das so vorstellen, dass in einem in Anführungsstrichen normalen Theater hat man einen Orchestergraben, was 3, 4, 5 Meter tief ist. Und es ist auch kein Wunder, die Opern wurden so konzipiert damals, dass das Orchester wesentlich tiefer sitzt, als die Sänger singen.
Also die Sänger kommen im normalen Theater besser drüber.
So ist es. Und wenn wir zum Beispiel ein bisschen nach Bayreuth schauen, dann hat das Wagner wirklich so, das hat Wagner selber konzipiert, wie das Festspielhaus gebaut wird. Und da ist das Orchester zum Beispiel absolut unter der Bühne und der Klang kommt hinter der Bühne raus.
Also eigentlich
indirekt. Der Orchesterklang. Das ist eigentlich wunderbar. Und wenn man in einem richtigen Theater ist, dann sitzt das Orchester wirklich 3, 4, 5 Meter tief. Das heißt, der Klang kommt aus dem Orchestergraben raus, aber erst wird das Publikum sich begegnen mit dem Klang von den Sängern. Und hier im Martini Park haben wir keinen Orchestergraben. Das heißt, das Orchester sitzt fast so hoch wie die Sänger. Es ist schon 1,20 Meter oder 30 tiefer, aber das Orchester sitzt wirklich in gleicher Höhe von dem Publikum. Es ist ein bisschen so, als ob das Publikum ein Konzert hören würde. Und dadurch muss das Orchester eigentlich in ganzer Spielzeit, wenn wir hier Vorstellungen machen im Martini Park, muss ich wirklich unglaublich moderieren, sage ich so. Dass wir müssen wirklich aufpassen, dass die Sachen einfach nicht zu laut werden, weil dann kommt einfach die Bühne nicht rüber. Mhm. Oder die Sänger kommen ja nicht rüber. Und natürlich, das ist rein mathematisch so, je größer das Orchester ist, desto lauter wird das auch klingen. Und in diesem Stück jetzt komme ich zum Mozart-Orchester oder Wagner-Orchester oder Verdi-Orchester, egal. Ein Mozart-Orchester ist eigentlich meistens mit 6 oder 8 ersten Geigen und so weiter bei den Streichern, sind wirklich nur Doppelholz. Instrumenten, 2 Hörner, meistens 2 Trompeten, Pauken und das war's. Zum Beispiel bei Wagner ist das bei ersten Geigen schon 16 oder 14. Man hat 8 Wagner-Tuben, 3 Posaunen, 4 Trompeten, nur als
Vergleich. Und dann
Vergleich.
Noch ganz, ganz viel Schlagwerk.
Ja, Schlagwerk, genau. Und 2 Harfen oder 4 Harfen bei manchen Stücken, bei Wagner zum Beispiel. Und natürlich ist dann ist das wesentlich. Und das Stück von Stravinsky ist wirklich für ein sogenanntes Mozart-Orchester komponiert.
Ich glaube, jetzt ist es auch für diejenigen ganz klar, was es für einen Unterschied hat, genau, die jetzt vielleicht gerne ins Konzert gehen, aber sich den Unterschied noch nicht so sich da so gut auskannten. Jetzt haben Sie schon die Orchestergröße angesprochen und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich heute hier bin. Vor wenigen Wochen gab es die Nachricht, dass Augsburg jetzt ein A-Orchester bekommt in den nächsten Jahren. Und ein A-Orchester ist ein größeres Orchester, weil, ich hoffe, ich erkläre es jetzt richtig, ich versuche es einfach zu erklären. Es gibt in Deutschland verschiedene Größen und Stufen von Berufsorchestern. Das geht los beim D-Orchester, das sind die kleinsten, bis zum A-Orchester. Da gibt es immer noch so A mit Auszeichnung, Fußnote. Also so sind dann die ganz großen Berliner Philharmoniker zum Beispiel. Aber Augsburg hat eben bislang ein B-Orchester und in den nächsten Jahren wird es aufgestockt zum A-Orchester und bekommt dann auch mehr Stellen.
So ist es.
Gut, bin ich froh, dass ich es richtig erklärt habe.
Das haben Sie super erklärt.
Wir bleiben jetzt erstmal in Augsburg. Wir schauen jetzt nicht zu den ganz großen mit Auszeichnungen und sonst was, sondern schauen jetzt erstmal in Augsburg vom B zum A-Orchester. Erste Frage dazu, wann und wo hat Sie diese Nachricht erreicht und wie haben Sie darauf reagiert?
Es war die letzte Stiftungsratssitzung, jetzt am Anfang November. Und dort wurde das sozusagen abgestimmt oder festgelegt, mhm, oder dass das Orchester A-Orchester sein wird. Ich muss schnell dazu sagen, dass es bedeutet nicht nur das, dass das Orchester A-Orchester wird. Dieser Prozedere fängt immer so an, dass immer das Orchester wird erst als A eingestuft. Mhm. Aber das heißt für uns auch, dass das Haus, das Staatstheater Augsburg, ein A-Haus sein wird. Weil es wird natürlich, die nächste Stufe wird sein, dass der Chor auch, weil bei den Chor nennt man das nicht A-Chor, sondern sie haben dann ein anderes, das weiß ich nicht ganz genau, wie man das nennt. Aber das heißt eigentlich für uns, dass sozusagen durch das Orchester wird das ganze Haus ein A-Haus sein. Und ich glaube, das ist eine wirklich große Sache, weil ich weiß, dass ich bin schon seit 8 Jahren hier oder 9. Das ist meine 9. Spielzeit, glaube ich. Und es waren schon damals viele Initiativen, das Haus beziehungsweise das Orchester als A-Orchester, als A-Haus zu machen. Und es war immer sehr, sehr schwer. Und hier, ich glaube, jetzt ist die Zeit reif geworden, dass es jetzt wirklich so manifestiert wird.
Welche Auswirkungen hat denn das konkret aufs Theater in Augsburg? Was wird dadurch anders?
Dadurch, dass das Orchester wirklich sehr viel macht. Mhm. Das heißt, wir haben Sinfoniekonzerte, wir haben Schulkonzerte, wir haben Kindergartenkonzerte, Kitaskonzerte, wir haben Vorstellungen, wir fahren auch ab und zu mal hin und her. Erstens, je mehr Mitglieder im Orchester sein können, desto mehr Möglichkeiten wir haben. Zweitens, wir können auch natürlich größere Programme spielen. Weil es sah bis jetzt so aus, dass wenn wir zum Beispiel, letzte Spielzeit haben wir mal der 2. gespielt, was ein sehr groß besetzte Sinfonie ist, mhm, von Gustav Mahler. Und da muss man sehr viel Aushilfe suchen, dass das einfach das Stück zu schaffen.
Es hat mehr, braucht mehr Musiker, als die Stellen haben.
So ist es, so ist es. Und das wäre eigentlich kein Problem. Aber erstens, es kostet mehr Geld. Mhm. Zweitens, musikalisch oder sage ich so, künstlerisch oder qualitativ ist das für uns viel besser, wenn wir unsere Leute haben, die wir jeden Tag zusammenkneten können. Mhm. Dass wenn wir immer zusammen proben, das Orchester hat schon ein Gesicht sozusagen. Und die Musiker, die hierher kommen werden oder hierher kommen, die werden auch ein Teil dieses Gesichts sein. Und das kann man mit Aushilfe nicht schaffen, weil die sind Gäste. Die sind aus anderen Orchestern, sie kommen hierher und sie sind auch super Musiker, Musikerinnen, das ist überhaupt keine Frage. Aber sie können nicht unbedingt das, was das Orchester entwickelt hat, sozusagen.
Man sagt ja auch, im nicht-musikalischen Bereich ist es ein eingespieltes Team, das kommt ja irgendwo her. Haben Sie denn schon konkret Stücke im Hinterkopf, die Sie gerne in ein paar Jahren dann spielen möchten, wenn dann mal tatsächlich das alles abgeschlossen ist?
Hat Alpensymphonie von Richard Strauss so ein Stück, was wir, glaube ich, alle irgendwann mal spielen wollen würden. Mhm. Aber mal schauen. Noch dazu, dass diese A-Wertung, das dauert jetzt noch. Das darf man nicht so sich vorstellen, dass es von heute auf morgen passieren wird. Das ist jetzt noch, wenn ich mich nicht irre, dann ist das ab jetzt noch 5 Jahren, bis das wirklich realisiert wird. Und noch dazu, wir müssen die Stellen auch aufbauen. Das ist nicht so einfach, weil dann müssen wir relativ viele Probespiele machen. Und diese Probespiel, das ist schon eine schwere Sache. Dass man zum Beispiel, jetzt hatten wir Probespiel bei uns und dann kommen 80 Leute und dann werden 20 oder 25 ausgewählt, dann muss man die alle anhören. Und das ist wirklich so, das ist eine ganz, ganz lange Prozedere. Und wir sprechen eigentlich jetzt über 11 Stellen oder 12 Stellen. Und diese 12 Stellen müssen wir bis 29 sozusagen auffüllen.
Also ganz schön eine Menge auch zu tun, aber bestimmt auch irgendwo eine schöne Arbeit oder das, wenn man weiß, man hat hinterher ein größeres Orchester.
Das ist die schönste Aufgabe, was gibt, glaube ich.
Vielleicht noch ganz kurz für die Theatergäste in Augsburg. Was haben denn die davon, dass Augsburg ein A-Orchester bekommt und dann auch das Theater ein A-Haus wird?
Zu dieser Orchestergeschichte gehört auch natürlich, dass wenn man ein A-Orchester hat, das ist eine höhere Einstufung. Das ist ehrlich gesagt jetzt ganz pragmatisch gesagt im Gehalt auch eine höhere Einstufung. Und das heißt, dass wahrscheinlich auch noch bessere Musiker sich bewerben werden.
Also dass die Qualität auch noch mal steigt.
Bewerben werden.
Ja. Stimmt schon.
Ja. Und dass je besser Musiker hierher kommen, desto besser ist das fürs Publikum auch, glaube ich.
Ja, ich denke auch. Dann haben wir doch schon einen kleinen Einblick bekommen. Vielen Dank dafür. Ich würde in unseren zweiten Teil starten. Ich habe ein paar schnelle Fragen für Sie vorbereitet. Vielleicht haben wir bei der ein oder anderen Frage schon im ersten Teil rausgehört, wo die Reise hingehen könnte, aber wir gucken einfach mal. Wir starten mit Oper oder Konzert?
Muss ich ja oder nein sagen?
Eins von beiden am besten, ja.
Okay, dann darf ich nicht erklären, oder?
Doch, Sie dürfen auch ein bisschen erklären. Jo,
okay, dann sage ich Oper. Okay, dann sage ich Oper, aber jetzt kommt Fußnote, was Sie schon erwähnt haben. Fußnote ist, es ist ein bisschen, es kommt immer drauf an, weil ich halte mich wirklich als Operndirigent, das ist wirklich mein Leben. Das ist für mich die schönste, was es gibt. Aber es sind wirklich so schöne Stücke, so schöne Programme, die man als Konzertdirigent dirigieren darf, kann, wo ich sage, das ist manchmal schon, meistens eigentlich, unglaublich schön, auch auf der Bühne zu stehen und schöne Stücke zu dirigieren.
Wenn es ins Konzert geht, lieber Sinfonie oder Kammermusik?
Sinfonie.
Das ging schnell?
Ja, also das ging deswegen schnell, weil mit Kammermusik habe ich als Dirigent nicht so wir kammermusizieren sozusagen, ja. Aber Kammermusik muss man nicht dirigieren.
Wir schaffen
deswegen, das war eine leichte Frage.
Ja. Braucht es auch mal lieber klassische oder zeitgenössische Musik?
Klassisch.
Wenn Sie denn mal einen freien Abend haben sollten, gehen Sie auch privat ins Konzert oder dann lieber ins Kino oder so?
B.
Gut. Hier hängt ein Fahrrad an der Wand, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Sie auch Sport interessiert sind. Es gibt in Augsburg zwei Profiklubs, einmal den FCA und den AEV. Lieber Fußball oder lieber Eishockey?
Fußball.
Zum Aufstehen Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Nach dem Konzert Bier oder darf es auch mal ein Glas Sekt oder Wein sein?
Schnaps.
Hier steht auch ein Schnapsglas am Tisch. Sie sind als Dirigent ja auch immer mal wieder auf Reisen. Sind Sie lieber mit dem Auto oder mit dem Zug unterwegs?
Ja, das ist schwer. Es kommt wieder drauf an. Zug ist mir bequemer, Auto ist manchmal einfacher.
Mhm.
Aber lieber Zug eigentlich.
Weil man auch neben sowas machen kann.
So ist das. Dann kann ich Film anschauen, studieren oder lesen oder schlafen. Oder.
Ja.
Aber es ist manchmal bequemer mit Auto.
Sind Sie lieber in der Innenstadt oder hier im Textilviertel unterwegs?
Na dann Innenstadt eigentlich.
Ganz allgemein, lieber in der Stadt oder auf dem Land?
Land.
Jetzt müssen Sie im Dienst oft Anzug oder Smoking tragen. Was ist Ihnen lieber? Anzug oder Jeans?
Jeans. Auch viel lieber.
Gut, ist auch bequemer, gell? Im Urlaub lieber in die Berge oder ans Meer?
Meer.
Und kulinarisch lieber die ungarische oder die bayerische Küche?
Ungarische. Entschuldigung.
Gar kein Problem. So, das ging doch super. In unserem letzten Teil möchten wir immer auch den Menschen hinter dem Amt ein bisschen kennenlernen. In Ihrer Vita steht, Sie haben 3 Instrumente gelernt, Bratsche, 5. Dann stimmt 5. Die Vita nicht. Dann welche 5?
Dann fange ich an.
Ja, bitte.
Ich habe mit 6 mit Schlagzeug angefangen, dann habe ich ein Jahr später Klavier, ein Jahr später Violine, dann die 3 ging parallel und dann 2 Jahre später kam dazu Trompete. Mhm. Für 2,5 Jahren habe ich das wirklich noch in Musikschule. Ich wollte das so einfach
ausprobieren.
Ausprobieren und spülen, wie das geht. Das war sehr nützlich, das erzähle ich gleich warum. Mhm. Und dann habe ich noch Bratsche gelernt.
Sie haben sich beruflich dann fürs Dirigieren entschieden, haben auch Schlagzeug studiert. Fehlt Ihnen das manchmal, dass Sie auch selber spielen können oder haben Sie manchmal noch die Gelegenheit, auf Schlagzeug zu spielen oder auf eines Ihrer anderen Instrumente?
Ist eine sehr gute Frage. Es ist so, dass es fehlt mir wirklich, in der Tat. Aber in den letzten 4 Jahren habe ich 3-mal oder 4-mal hatte ich die Möglichkeit, hier mit KollegInnen spielen zu dürfen als Schlagzeuger.
Mhm.
Wir haben auch einmal war es ein Kammerkonzert, wo ich mit den 2 Schlagzeugerkollegen, das ist ein cooles Stück, gespielt haben. Dann war es auch irgendwie in der Main-Museum haben wir auch ein Schlagzeugkonzert und dann durfte ich sozusagen auch in einem Stück mitwirken als Schlagzeuger. Ich habe einmal er ist nicht mehr da, es war Herr Stitzenberger, war bei uns als Schlagzeuger und wir haben für Herr Janisches Kriegel, da war noch diese Aktion für Orgel, haben wir gesammelt und es war ein Benefizkonzert und da haben wir Bach D-Moll Violinkonzert auf 2 Vibraphone gespielt.
Mhm.
Und das hat ultra Spaß gemacht. Das heißt, ich habe noch, oder nicht noch, sondern ich habe die Möglichkeiten eigentlich hier auch mit den Kollegen als Schlagzeuger ab und zu mal aufzutreten.
Das ist ja cool. Kommen Sie dann auch zum Üben oder fällt das manchmal dann
wieder runter? Ehrlich gesagt, wenn ich weiß, dass ich Konzert habe, dann muss ich üben.
Ja.
Dann muss ich üben und dann übe ich auch. Ja. Weil ich sag's immer, wenn man dirigiert, das klingt nicht. Dass man hört höchstens von dem Taktstock, aber das Orchester spielt. Aber wenn man so richtig spielt, da muss man da wirklich sich einsetzen und sich vorbereiten.
Also wir merken, da ist das jemand ist
total
schon.
Entschuldigung, das beides, ist total peinlich, weil nein? Das klingt jetzt so, als ob man als Dirigent nicht sich vorbereiten müsste. Das meinte ich nicht so.
Ja, alles gut.
Das meinte ich nicht so. Aber als praktizierender Musiker muss man immer sehr am Top sein.
Ja. Sie haben sich trotzdem beruflich fürs Dirigieren entschieden, als erstmal Hauptjob. Was begeistert Sie daran? Warum machen Sie das so gerne?
Ich glaube, das wurzelt sich daran, dass ich damals sehr viel Kammermusik gemacht habe als Pianist.
Mhm.
Und wir hatten im Konservatorium, der Konservatorium ist in Ungarn zwischen 14 und 18, das ist so Mittelschule, das ist Konservatorium bei uns. Und im Konservatorium hatten wir ein Trio. Es war ein Violinist, eine Cellistin und ich als Pianist. Und da haben wir wirklich sehr viel geprobt und schöne Sachen gemacht. Und da hatte ich das Gefühl, dass ich habe die Leute einfach, oder die zwei, habe ich einfach nicht geleitet, sondern irgendwie, ich weiß nicht, wie sagt man das auf Deutsch, geführt. Ich hatte auch Ideen und sie fand die Ideen gut. Und dann von den Ideen ist irgendwas auf die Welt gekommen, sozusagen. Und dann habe ich gedacht, dass es eigentlich total schön ist, weil ich habe schon viele Ideen, so ich meine jetzt wirklich rein musikalische Ideen. Und ich habe auch Vorstellungen, wie man Stücke machen könnte, müsste. Und das einfach so zu übergeben und davon das Mitverfolgen, wie davon eine Produktion zustande kommt, das ist einfach faszinierend.
Also wie aus der eigenen Idee von
ja,
dem Werk
aber,
dann letztendlich.
Ja, aber diese eigene Idee ist wirklich nur ein ganz kleiner Punkt.
Mhm.
Weil das ist so ein, sagen wir so, vielleicht wie ein Initiative-Punkt.
Mhm.
Und davon wird, dazu kommt das Orchester, dazu kommen die MusikerInnen und davon wird etwas Großes. Und noch dazu, ich habe 5 Instrumente gelernt. Nicht studiert habe ich nur 2, aber gelernt habe ich 5. Und ich weiß ganz genau, wie ist das, wenn man nach Hause geht und man üben muss. Und ich weiß ganz genau, wie ist das, wenn ich Violin übe oder wenn ich Schlagzeug geübt habe oder je nachdem. Und das Orchester ist irgendwo auch ein Instrument.
Mhm.
Und ich glaube, schöneres Instrument gibt auf der Welt nicht als ein Orchester. Und die Schönheit ist nicht nur daran, dass es so farbvoll ist und so viele Sachen in einem Orchester sind, sondern auch da, dass es Menschen sind. Und die haben auch eigene Ideen, die haben auch eigene Einstellungen oder Vorstellungen und davon muss man, kann man, darf man etwas Gemeinsames zusammenbringen. Und ich glaube, das Schöneres gibt's nicht. Und noch dazu, wenn dazu noch die Sänger dazu kommen oder Chor dazu kommt auf der Bühne, na, das ist, ich glaube, das ist das absolute Schönheit.
Ja, toll. Was muss man denn mitbringen, wenn man Dirigentin oder Dirigent werden möchte?
Ja, das kommt drauf an. Ich weiß nicht, was man in Deutschland mitbringen muss. Ich weiß nur, was in Ungarn. Es ist ein bisschen unterschiedlich, deswegen sage ich das. Ich habe relativ früh angefangen zu dirigieren, sage ich so, weil ich war im Konservatorium. Das ist bei uns, wie gesagt, Mittelschule.
Da würde ich gerne nachher noch kurz drauf zurückkommen.
Fachschule.
Auch, ja?
Das ist eine Fachschule. Das ist so wie Gymnasium, aber das ist eine Fachschule für Musik. Da sind wir wirklich nur dumme MusikerInnen. Das ist zwischen 14 und 18. Und da macht man eigentlich, es ist interessant, man macht Abitur von Mathe und Ungarisch und Historie und was weiß ich, alles.
Mhm.
Und von den Instrumenten. Das auch, macht man auch Abitur. Und mit 18, glücklicherweise mit 18, wird man Aufnahmeprüfung machen, entweder zur Hochschule oder zur Musikakademie. Musikakademie ist ja noch eine größere als Hochschule. Und es gibt bei uns in Ungarn Dirigenten Nachbildung oder Bildung Ausbildung. Oder Ausbildung, ja, das gibt's nur in Musikakademie. Mhm. Franz Liszt Musikakademie heißt das. Und da habe ich mit 18 mich beworben oder meine Aufnahmeprüfung gemacht und ich wurde aufgenommen. Und so ging das, weil in Deutschland ist das auch ein bisschen anders, weil Konservatorium fängt erst nach 18 an. Mhm. Deswegen sage ich, dass es bei uns, in Ungarn fängt alles ein bisschen früher an.
Da würde ich auch gern mit Ihnen noch ein bisschen drüber sprechen. Wenn man so in deutsche Profiorchester schaut, wird man feststellen, ich glaube, es gibt kein deutsches Profiorchester, in dem nicht irgendwelche Musikerinnen und Musiker aus Ungarn spielen.
Ja, das kann sein, ja.
Also ich habe jetzt dann auch noch mal ein bisschen geguckt.
Ein Trompeter
ja.
ist sicher aus Ungarn, ja.
Das ist wohl wahr, genau. Jetzt ist Ungarn kein kleines Land, aber auch kein wahnsinnig großes Land, vielleicht 8 Millionen Einwohner, oder?
Nein. Es sind in Ungarn sind, ich glaube, 9,5 Millionen.
Okay, 9, ja.
Ja, in Ungarn, ja.
Ja. Woran liegt es? Ist einfach die Ausbildung auch besser oder strukturierter, als sie in Deutschland ist?
Ich würde anders sagen. Mhm. Ich würde sofern anders sagen. Ich habe auch 3 Kinder. Mhm. Und sie lernen hier auch Musik. Und ich sehe ganz genau, wie das hier funktioniert. Und ich erinnere mich ganz genau, wie das bei uns funktionierte. Bei uns war das ein bisschen zielorientierter. Wenn ich meine Tochter oder meine Töchter oder meine Töchter und meinen Sohn anschaue, dann sehe ich, dass sie haben eine Stunde pro Woche. Das heißt 45 Minuten eigentlich. Wir hatten damals in der Musikschule ganz offiziell, wirklich, und das war auch kostenlos damals, absolut kostenlos. Wir hatten damals 2x45 Minuten pro Woche. Mhm. Das war ein Standard. Das war kein Besonderes. Das war so. Ich hatte zum Beispiel Schlagzeugstunden hatte ich am Montag und am Donnerstag. Klavier hatte ich Dienstag und am Freitag. Und das war immer so. Mittwoch war immer Ruhetag, sozusagen, in der Woche oder unter der Woche. Und natürlich, ich weiß es nicht, heute ist alles, ich bin schon relativ alt, sagen wir so, ja, okay. Aber schon fast 50 eigentlich. Und da waren absolut andere. Ich weiß nicht, wie damals das hier in Deutschland war, aber was ich heute sehe zum Beispiel, dass es ist sehr wichtig, wie die Kinder sich fühlen. Man muss immer irgendwie den Kindern so recht machen. Das war bei uns damals nicht so. Wir hatten ein Ziel und wenn die Lehrerin oder der Lehrer gesagt hat, du, jetzt gehst du nach Hause und wirst du üben. Es gibt keinen anderen Weg. Das muss sein. Und dann war ein Respekt und ich bin nach Hause gegangen und habe mich geübt. Heute ist das so, wenn man so etwas, die Lehrerin, der Lehrer sagt, dass ja, versuch vielleicht ein bisschen so das noch anschauen und die Kinder sagen, ja, nur entweder oder. Ich würde nicht sagen, dass es nicht zielführend ist, weil das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall dauert das wesentlich länger.
Ich war auf dem musischen Gymnasium und hatte Trompeten- und Klavierunterricht und ich hatte aber oder habe bis heute den Eindruck, dass es in Deutschland ganz massiv lehrerabhängig ist, weil es eben dieses auch Musikschulsystem nicht so gibt. Also ja, es gibt in großen Städten gibt's Musikschulen, auf dem Land gibt's meistens keine Musikschulen. Da geht man halt zu irgendjemandem oder man hat Glück und der Verein unterrichtet. Und aber eben diese Struktur zu sagen, es finden regelmäßig Vorspiele statt oder man hat auch mit 14 schon ein Ziel und muss nicht mit 18 alles auf eine Karte setzen. Das finde ich fehlt schon.
Da haben Sie total recht. Es ist auch eine andere wichtige Frage, was das Kind beziehungsweise was die Eltern wollen. Wollen die, dass das Kind jetzt ein bisschen, was weiß ich, Horn lernt und kann ein bisschen so Horn spielen? Mhm. Oder wollen sie, dass es ein bisschen ernster ist, dass er auch, weil andererseits, ich finde das schon wichtig, dass wenn man zum Beispiel, wenn man kein Musikerin sein will, das betone ich deswegen immer, weil in Ungarn gibt es das nicht. Das ist mir so total ja, ja. schwer, manchmal, ich muss mir wirklich Gedanken machen. In Ungarn gibt es nur das eigentlich.
Okay.
Sehr grammatisch.
Dafür 700 Fälle.
Ja, ja. Ja, okay, aber in dem Fall so geschlechtsmäßig haben wir eigentlich nur das.
Okay.
Das ist okay. Erleichtert oder vereinfacht die Sache. Aber wenn man das zum Beispiel weiß, dass man aus dem Kind keinen Musiker haben will, sondern will wirklich, dass das Kind das einfach nur genießt oder später vielleicht so ein bisschen so seelische Munition hat in dem Leben oder ins Leben,
ja,
dann ist das super gut. Andererseits, ich glaube schon zum Beispiel, wenn Kinder das lernen, dass sie ab und zu mal auf der Bühne stehen müssen und ein bisschen Druck haben und sie vor Publikum sich benehmen müssen und sie müssen sich dafür vorbereiten, das ist eigentlich eine ganz normale, wie sagt man das so, Lebenseinstellung. Oder ich meine so, dass es geht im Leben auch genauso.
Ja, man lernt eigentlich fürs ganze Leben, oder?
So
weil
ist
jeder
das.
Muss. Und wenn ich jetzt nicht auf der Bühne stehe, sondern eine Präsentation halte,
genau,
das ist aber trotzdem ganz gut, wenn ich jetzt genau nicht vor drei Leuten schon ja, mit dieser Situation
so
nicht umgehen kann.
So ist es, so ist es. Und es ist immer so, je mehr derjenige, diejenige geübt hat, desto besser wird er sie spielen. Desto mehr Erfolg wird sie er haben. Und das muss auch klar sein, wenn ich nichts investiert habe, null geübt habe, dann werde ich durcheinander spielen. Und dann ist das kein Erlebnis,
ja,
vor Publikum zu stehen. Und das fehlt ein bisschen.
Mhm.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Lehrerinnen könnten schon ein bisschen sozusagen strenger sein in dem Fall. Weil Kinder sind immer so heilige Kühe. weiß ich nicht. Da bin ich nicht überzeugt.
Was spannend, dann haben wir uns da auch ein bisschen einen Einblick bekommen. Ich würde gern noch ein bisschen auf Sie in Ihrem Beruf gucken. Sie sind jetzt seit, glaube ich, knapp 30 Jahren als Dirigent tätig, oder?
Oh, ich muss nach. Ja.
Doch. Wie haben Sie sich als Dirigent seitdem verändert? Was würden Sie vielleicht heute auch anders machen?
Anders machen als vor 30 Jahren, oder?
Ja.
Wissen Sie, ich hatte ein unglaublich großes Glück, dass ich in 1993 konnte ich das Danubia-Orchester gründen. Beziehungsweise das haben wir so gemeinsam gegründet. Meinen Freunden, Freundinnen und Schulkameraden, Schulkameradinnen. Und das konnte ich auch 20 Jahre lang leiten. Und ich habe schon erwähnt, dass für einen Dirigent ist wirklich schwer, wie man übt einfach. Wenn man junger Dirigent ist, dann ist wirklich wahnsinnig schwer, wie man Instruktionen oder was man in sich hat, wie kann man das so raushauen, sozusagen. Weil ein Violinist geht nach Hause, packt die Violine aus und übt. Der Dirigent kann das nicht machen, weil das Instrument ist sozusagen das Orchester. Und ich hatte das wirklich große Glück, dass das mit meinem Orchester konnten wir wirklich, wir haben wahnsinnig viele Sachen gespielt.
Mhm.
Wir haben mit Strauss Walzern und Polkas angefangen. Ein Jahr lang haben wir nur Walzer und Polka gespielt. Das war, als Dirigent ist das eine unglaublich gute Schule. Und dann haben wir wirklich durch die Musikgeschichte alles Mögliche gemacht. Und davon habe ich unglaublich viel gelernt. Ich glaube, wir haben gegenseitig voneinander relativ viel gelernt. Und ich überlege jetzt, warum ich das jetzt erzählt habe. Was haben Sie gefragt?
Ich habe Sie gefragt, was Sie heute vielleicht anders machen würden als damals.
Ja. Und stimmt. Und dadurch, dass ich dieses Orchester hatte oder gehabt habe, ich weiß es nicht. Ich würde eigentlich nichts anders machen. Natürlich waren so Gelegenheiten in meinem Leben, die ich einfach entweder aus Faulheit oder weiß ich nicht warum rausgelassen habe. Vielleicht werde ich jetzt auch nicht hier, sondern weiß ich nicht wo. Aber das ist auch wurscht.
Mhm.
Weil wenn ich so zurückschaue und wenn ich anschaue, was ich zum Beispiel mit dem Orchester erreicht habe oder gemacht habe, das ist wirklich wunderbar und wirklich schön. Und das würde ich auch nicht ändern oder würde ich nicht gern ändern, weil ich finde das immer noch sehr schön. Jetzt wird übrigens das Orchester am 30. Da fahre ich auch nach Hause, nach Ungarn. Am 30. Dezember wird das Orchester 30 Jahre alt sein.
Dann gratulieren wir schon mal. Wenn man 30 Jahre einen Job macht, dann entwickelt man, denke ich, immer so einen eigenen Stil, oder? Worauf legen Sie im Arbeiten mit Ihrem Orchester Wert? Was ist Ihnen besonders wichtig?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einigermaßen das erreicht, was der Komponist, die Komponistin wollte. Aber wenn Sie nach Probenarbeit fragen, dann würde ich sagen, dass bei mir ist wirklich Alpha und Omega, dass in welcher Stimmung die Probe ist. Ich glaube, die Zeit der tyrannischen Dirigenten ist vorbei.
Was wahrscheinlich auch sehr gut so ist.
Ich glaube auch, ja. Und ich bin wirklich so ein bisschen so Stimmungsfetischist, weil bei mir ist, ich kann sehr schwer funktionieren, wenn die Stimmung schlecht ist. Da fühle ich mich einfach so begrenzt. Und ich bin wirklich fest überzeugt, dass man viel mehr erreichen kann und viel Besseres rausbringen kann oder rausholen kann, wenn die Leute sich einfach wohlfühlen. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie auf gleicher Augenhöhe behandelt werden, wenn sie auch Meinung haben dürfen. Obwohl, damit muss man schon aufpassen, wie viel Platz man da so erlaubt. Aber ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, wie man mit den Musikern auch umgeht. Und es war zum Beispiel in Ungarn sehr berühmte Dirigentin 50er, 60er, 70er Jahren, wer immer gesagt hatte, dieser Job ist erst ein Psychologer-Job und dann bist du Dirigent. Mhm. Und da hatte er doch da recht. Man muss immer damit klar sein, welche Leute da sitzen. Sie haben auch Gefühle. Sie sind auch irgendwie aufgestanden heute. Sie fühlen sich auch irgendwie, sie haben entweder geübt oder nicht geübt. Das Stück ist schwer, wo ist das schwer, was müssen sie machen? Man muss wirklich so unglaublich viele Segmenten einfach beobachten und das muss man einfach wissen. Und noch dazu, eben was vielleicht noch wichtiger ist, man muss immer schätzen, was sie machen.
Mhm. Das ist so eine Wertschätzung den Musikern gegenüber.
Absolut, weil ich sage es immer, es ist total witzig, wenn nach einem Konzert kommt jemand zu mir und gratuliert und sagt, herzlichen Glückwunsch, das war wunderbar. Und dann denke ich immer, dass ja, okay, ich habe auch meinen Teil im Konzert, natürlich, aber ich habe keinen Ton gespielt. Mhm. Ich stand wirklich dort und ich habe sie irgendwie so in Anführungsstrichen in hoffentlich in die gute Richtung gewunken. Mhm. Aber sie haben gespielt. Sie haben wirklich dadurch geschwitzt, dass sie, also wenn sie zum Beispiel manchmal so eine erste Geige Noten anschauen, das ist voll schwarz, weil es so viele Töne sind, die sie was weiß ich, in einer Minute müssen sie tausende Töne spielen. Ja. Und sie spielen das und sie müssen das üben und das wird man immer hören. Was ich mache, das hört man eigentlich nicht.
Oder man hört halt indirekt, oder?
Ja, natürlich. Ja, hört man. Ich möchte mich auch jetzt klein machen, aber das ist nicht so. Aber das finde ich immer so lustig eigentlich. Und das muss man immer schätzen. Das muss man immer wissen, dass die Leute, die da sitzen, die spielen.
Was ich, glaube ich, einige Nichtmusiker immer fragen, wie viel Einfluss hat man denn als Dirigent drauf, wenn mal was schief geht? Wie viel kann man da retten?
Oh, viel. Sehr viel. Oh, sehr viel. Och, sehr viel. Oh, ich habe das schon öfter. Aber im Konzert ist das weniger so. Ich habe schon auch Konzert erlebt, wo das war in Ungarn, das war mit einem ungarischen Orchester. Und da ist die erste Oboistin, er hat irgendwas verpennt. Und dann war sie irgendwie, ich glaube, so zwei Takte früher hat sie eingesetzt. Und ich sag's immer, wenn du früher spielst, dann kann ich nicht helfen oder dann kann ich nicht helfen. Wenn du später kämest, dann kann ich sonst schon zeigen, du komm oder ja, kann ich irgendwie. Ja. Und dann kam sie zwei Takte früher und das war sogar ein Solo-Konzert, das war ein Konzert sozusagen, das war eine Solistin auch dabei und die Solistin war auch total verwirrt. Und da muss man wirklich, aber wirklich wie ein Verkehrspolizist, muss man wirklich so Hand halten, du stopp, jo, du auch, jo, okay, du kannst jetzt weitergehen, okay, oh, jetzt haben wir uns getroffen. Ja. Und dann ist, aber im Konzert passiert das relativ selten. Im Oper, na, da passiert das öfter. Das kommt meistens nicht von dem Orchester, das kommt meistens von den Sängern. Und es ist wirklich so, davon hatte ich wirklich nicht hier in Augsburg, aber in Ungarn zum Beispiel, hatte ich wahnsinnig viele, dass die Sänger müssen auswendig singen. Und es muss man, aber das ist auch so eine Wertschätzungsgeschichte, glaube ich. Das ist mir, ich glaube, eine von den allergrößten Sachen, dass wenn jemand auf der Bühne steht, schön singt, spielt, ist geschminkt, hat Kostüme. Das ist für mich wirklich so das Allergrößte, was man schaffen kann im Theaterbereich. Und da können schon viele interessante Sachen passieren, dass derjenige einfach vergisst zu singen oder anderen Text singt oder singt Wiederholung, wo keine Wiederholung ist. Und dann kommt wieder dieser Verkehrs Polizist.
Das ist ein schönes Bild. Ich glaube, da kann sich wirklich jeder was darunter vorstellen. Wir hatten schon, dass Sie sich in erster Linie als Operndirigent sehen. Passiert es auch da manchmal, dass man eine Oper aufführen muss, auf die man jetzt vielleicht gar nicht so viel Lust hat oder die einem nicht liegt?
Ich glaube, das gibt's immer. Das gibt's immer. Ich glaube, das ist genau so, dass das, wenn ich Chef wäre, so Koch, dann wäre das auch so, dass ich manchmal muss solche Sachen kochen, wozu ich jetzt heute irgendwie so keine Lust habe. Ja, aber da schaltet sofort ein, diese Profi-Einstellung, dass wir sind Profis. Ganz grob gesagt, wir sind dafür bezahlt.
Ja.
Und dann muss man, so ist das, das ist mein Job, das muss ich machen. Aber das kommt, Gott sei Dank kommt das selten vor.
Wir waren ja vorher schon mal bei dem Thema, wie so die Ausbildung auch in Deutschland aussieht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass klassische Musik oder überhaupt Theater in Deutschland immer so einen irgendwie elitären Ruf hat. Man sagt, oh, ins Theater, da gehen nur ältere Menschen oder Menschen mit Geld oder nur Menschen, die sehr gut gebildet sind. Jetzt machen sie ja in Augsburg auch Kinderkonzerte, Kitas, Schulen und so weiter. Ist das auch ein Versuch, eben den Leuten nahezubringen, dass es nichts Elitäres ist?
Ich bin schon auf der Meinung, man darf das Theater nicht so einstellen oder nicht so vorstellen, dass es so eine Elitsache ist. Andererseits denke ich auch, dass es muss etwas Besonderes sein. Aber, und in dem Fall glaube ich nicht, dass Besonderes Elit ist. Aber es ist schon Besonderes. Und natürlich ist es auch unser Ziel, hat, wenn wir jetzt ein bisschen so reinschauen, wir müssen etwas machen, aber dringend, weil das Konzertpublikum und auch, das haben Sie jetzt auch gesagt, das ist so für ältere Leute, es ist ein kleines bisschen wirklich so, dass es für ältere Leute ist. Und wenn man dran denkt, und was machen wir in 20 Jahren oder in 30 Jahren, dann muss man, und ich glaube, deswegen ist das unglaublich wichtig, dass wir in die Schule gehen oder in die Schulen gehen, dass wir in Kitas irgendwas machen, weil das Problem ist, und das ist dann so eine musikpädagogische Sache, dass man kann diese Musikliebe, das kann man nicht mit 10, 12, 14 beibringen. Das geht nicht. Da ist es schon zu spät. Mhm. Das muss man wirklich als kleines Kind, muss man irgendwas bekommen. Mhm. Und man muss irgendwie diesen Enthusiasmus, muss man schon wirklich als Kind bekommen. Wenn das nicht bis 7 passiert, dann kann man das eigentlich fast vergessen. Weil die man bis 7 so als Erlebnis bekommt, die werden irgendwann mal nach Pubertät werden, die kurz zurückkommen. In Pubertät kann man sowieso alles vergessen, glaube ich. Ich habe auch Tochter in Pubertät, sogar 2. Aber das kommt später zurück. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass wir diese Liebe zur Musik einfach, so, wie sagt man das, gewurzeln können oder ja, bei den Kindern. Und noch dazu, ich glaube immer, dass das, wenn man die Kinder so gewonnen wurden oder gewinnen, wie sagt man das, gewonnen.
Wenn man sie gewonnen hat.
Ja, dann hat man ein bisschen auch die Eltern auch gewonnen. Deswegen sind zum Beispiel die Familienkonzerte sind super.
Ja.
Weil da kommen auch die Eltern, es kommen auch Eltern wahrscheinlich mit, die eigentlich überhaupt keine Lust hatten, aber die sind da. Mhm. Und dann sehen sie auch, dass es eigentlich eine total lustige Sache ist, eine total schöne Sache ist. Und das ist, andererseits, ich denke manchmal auch, dass das in, jetzt ganz lieb gemeint und in Anführungsstrichen, die normale Menschen, die mit Musik nichts zu tun haben oder wirklich nie ins Theater gehen, sie haben irgendwie so wahrscheinlich so eine Einstellung, dass die Musiker sind so irgendwie so ernste Menschen und sie sitzen irgendwie so am Parnassus oben und sie gucken so nach unten und das ist überhaupt nicht so. Und das muss man wirklich persönlich erleben. Weil zum Beispiel bei uns in den Augsburger Philharmoniker, das Orchester ist ein besonders nettes Orchester, was in Deutschland eine sehr große Sache ist, muss ich sagen. Und sie sind wirklich ultra nett mit Kindern, wenn wir Schulkonzert haben oder Familienkonzert haben oder auch diese Musik mit Kitas hatten wir. Die Musiker machen wirklich alles mit. Sie sind wirklich total nett, zugänglich, sie zeigen alles, sie stehen auf, sie machen so Witze, wirklich als ganz, ganz, ganz normale Menschen. Und das, ich glaube, das muss das Publikum auch irgendwie mitbekommen oder erleben, dass die Leute hier im Orchester oder im Theater allgemein, die sind genauso so Menschen wie sie. Wir sind nicht anders. Mhm. Unser Job ist anders vielleicht.
Ja. Ihr Job ist es ja auch, viel auch abends zu arbeiten, viel eben auch vor Publikum. Ist dieses Adrenalin nach so vielen Jahren noch da? Oder ist es manchmal auch Routine? Wie empfinden Sie das?
Ja, so eine Mischung, würde ich sagen. So Adrenalin fände ich ein bisschen übertrieben, weil mit Adrenalin hat das selten zu tun oder immer seltener, sage ich, wie man älter wird. Aber interessanterweise so ein Mini oder ein bisschen größer als Mini-Lampenfieber hat man immer. Das ist total interessant, auch wenn man eine Vorstellung dirigiert, die man schon in dem Monat schon dreimal gemacht hat. Und was schon wirklich sitzt und wo hat man auch immer das und das, ich glaube, das ist schön. Das gehört dazu.
Macht vielleicht den Job auch so ein bisschen aus, so dass man nicht ist wie jeder andere. Ja. Zum Ende noch eine Frage. Ich gucke jetzt mal, ob ich eine Antwort drauf kriege.
Schauen wir mal.
Ansonsten gibt es eine andere Schlussfrage. Jetzt der Umzug ins große Haus findet hoffentlich in ein paar Jahren statt. Ich sage jetzt keine Zahl, weil es sind Großprojekte, ob das dann 2026 ist.
Ja,
oder
aber geplant ist 29.
Ja.
Geplant ist, dass wir 29/30 als Saison dort angefangen könnten.
Möchten Sie diesen Umzug in Augsburg mitmachen?
Das Problem ist, dass mein Vertrag geht bis 28. Das ist ein bisschen so unglücklich jetzt, weil ein Vertrag geht wirklich bis dahin, bevor wir sozusagen ins große Haus umziehen werden. Dann mal schauen, was die Zukunft mitbringt.
Ach, das ist doch auch eine Antwort. Dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
Ja.
Genau. Herr Heyer, ich sage ganz herzlichen Dank für die Einblicke.
Ich danke Ihnen.
Das war Augsburg, meine Stadt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern mit euren Freundinnen und Freunden und abonniert unseren Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Ich sage auch an dieser Stelle ganz herzlichen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.